Vor genau 8 Jahren, im Dezember 2017, erschien in der New York Times ein umfangreicher Artikel mit dem Titel Glowing Auras and Black Money. In diesem Artikel berichtete die renommierte US-Zeitung erstmals darüber, dass das Verteidigungsministerium über Jahre hinweg ein geheimes Programm zur Untersuchung unidentifizierter Phänomene im Luftraum, sogenannter UAPs, im Englischen UAPs, betrieben hatte. Auf Deutsch besser bekannt unter dem Begriff UFO. Darin enthalten zahlreiche Berichte von bestätigten Begegnungen durch Militärpiloten, belegt durch offizielle Sensordaten, Radaraufzeichnungen und sogar einige Videos direkt von der Flugüberwachung. Drei der bekanntesten Videos sind das sogenannte Gimbal-Video aus 2015, der Tic-Tac-Incident, der sich bereits 2004 ereignete, und der Go-Fast-Clip, ebenfalls aus 2015. Dieser Artikel markierte in den USA einen Wendepunkt. Mit einem Schlag erkannte die breite Öffentlichkeit, dass vielleicht einige Erzählungen von Kornkreisen und grünen Männchen Hirngespinste sind, aber dass hinter dem Thema UFOs offensichtlich viel mehr steckt als bloße Spinnerei einiger Leichtgläubiger. In der Folge entbrannte eine große sicherheitspolitische Diskussion, um diesen Begegnungen auf den Grund zu gehen. Anhörungen im Senat und Studien zu Untersuchungen durch die NASA wurden durchgeführt. Eine ganz neue Abteilung im Verteidigungsministerium wurde extra dafür gegründet. Kurzum, in den USA nimmt man das Thema so ernst wie die Bedrohung durch Russland oder den Iran mit Atomwaffen. Nur hier in Deutschland und Europa hingegen wird das Thema bis heute kaum ernsthaft behandelt. Ihr werdet es selber wissen und manche von euch werden es vielleicht jetzt reflektieren. UFOs? Von was redet der da? Was für fliegende Untertassen. Die Welt hat sich jedoch verändert seit diesen Erkenntnissen in 2017. Nur Deutschland ist mal wieder den Entwicklungen weit hinterher. Deshalb sprechen wir heute selbst mit einem Mann, der dieses Thema in den USA an vorderster Front untersucht und als Navy-Pilot schon eigene Begegnungen hatte. Herzlich willkommen, Ryan Graves. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das wird heute eine Premiere, das erste englischsprachige Interview auf dem HKCM-Kanal. Wir sprechen heute mit dem US-Navy-Jet-Piloten Ryan Graves über unerklärliche Phänomene. Herr Graves, Sie haben viele Jahre als Kampfpilot in der US Navy gedient und sind dabei wiederholt Phänomenen begegnet, die nicht nur visuell beobachtet, sondern auch von hochentwickelten militärischen Sensorsystemen aufgezeichnet wurden. Sie gehörten zu den ersten aktiven Piloten, die öffentlich darüber gesprochen haben, dass sogenannte UAPs keine Randerscheinung sind, sondern ein echtes Thema für die Luftraum- und Flugsicherheit darstellen. Heute sind Sie Gründer von Americans for Safe Aerospace und eine der zentralen Stimmen in der internationalen UAP-Debatte. Sie setzen sich für eine sachliche, wissenschaftliche und transparente Untersuchung dieser Phänomene ein. Lassen Sie uns ganz am Anfang beginnen. Wann wurde das Thema der sogenannten UAPs in Ihrem eigenen Leben wirklich relevant? Und unter welchen Umständen und welche konkreten Erfahrungen während Ihrer Zeit als Navy-Pilot haben letztendlich dazu geführt, dass Sie sich heute so intensiv mit diesem Thema beschäftigen?
Ja, danke, dass ich heute hier sein darf. Dieses Thema mit den UAPs oder UFOs war für mich eigentlich nie wirklich präsent, bevor wir unsere eigenen Vorfälle bei der Navy hatten. Wie viele andere habe ich Science Fiction gemocht und all die UFO-Darstellungen in Filmen und Medien gesehen. Aber ich dachte immer, das sei einfach ein Produkt unserer Vorstellungskraft, unserer Erwartungen, unserer Hoffnungen. Nichts, das wirklich Teil unserer Realität ist. Ich habe dann einfach meinen Weg gemacht, Luft- und Raumfahrttechnik studiert, bin zur Navy gegangen, um Pilot zu werden. Und das wurde ich auch. Am Ende flog ich FA-18 Super Hornets vor der Küste von Virginia Beach, Virginia. Und dort kam das Thema plötzlich wieder auf. Nach unserem ersten Einsatz 2012 haben wir unsere Radarsysteme modernisiert. Und direkt danach bemerkten wir viele Objekte in unseren Einsatzgebieten, die dort nicht hätten sein sollen. Sie verhielten sich merkwürdig, völlig stillstehend bei starkem Wind mit 250 bis 350 Knoten, änderten einfach Höhe und Richtung. und manchmal beschleunigten sie auf Mach 1,1 oder 1,2 und flogen Richtung Osten. Das sind Dinge, die Flugzeuge grundsätzlich tun können. Aber kein einziges Flugzeug in unserem Bestand konnte all das gleichzeitig und über so lange Zeit leisten. Diese Objekte waren da draußen, Tag für Tag, jedes Mal, wenn wir flogen. Zuerst dachten wir, das sei ein Radarfehler, vielleicht ein Softwareproblem. Aber dann hatten wir Bestätigungen über mehrere Sensorsysteme hinweg. Unsere Flugzeuge haben sehr fortschrittliche Sensoren, mit denen wir genau wissen, was sich im Luftraum befindet. Wir nennen das gern, schließlich können wir es uns nicht leisten, versehentlich ein ziviles Flugzeug ins Visier zu nehmen. Trotzdem blieben diese Kontakte unbekannt, hochwertige Radarziele mit Fähigkeiten, die wir nicht verstanden. Also wollten wir sie mit eigenen Augen sehen. Wir suchten uns ein Objekt aus, das sich langsam bewegte oder stillstand, sanken auf etwa 500 Fuß ab und versuchten, es visuell zu erfassen. Unsere Sensoren waren fixiert und die Daten wurden in unsere Helmeingabesysteme übertragen, also eine Art erweiterte Realität. Wir wussten genau, wo wir hinschauen mussten. Doch als wir uns näherten, nichts, kein visuelles Ziel. Wir drehten um, überprüften die Sensoren und da war das Objekt wieder. Aus irgendeinem Grund konnten wir es einfach nicht mit den Augen sehen. Das ging ein paar Wochen so, bis zwei Jets aus meiner Staffel in ein Gebiet flogen, wo wir diese Objekte öfter sahen. Und eines dieser Objekte flog direkt zwischen ihnen hindurch. Die beiden Maschinen waren nur rund 150 Fuß voneinander entfernt. Das Objekt passierte etwa 50 Fuß vor der führenden Maschine. Also klar, innerhalb unserer Sicherheitszone von 500 Fuß. Der Flug wurde sofort abgebrochen. Als sie zurückkamen, fragten wir natürlich, was habt ihr gesehen? Sie sagten, es sah aus wie ein dunkler, grauer oder schwarzer Würfel in einer durchsichtigen Kugel. Weil das so ein gefährlicher Zwischenfall war, mussten wir einen Sicherheitsbericht schreiben. Dabei fanden wir heraus, dass es im Monat davor schon vier weitere beinahe Zusammenstöße in unserer Staffel gegeben hatte. Und keiner davon war gemeldet worden. Das ist ein großer Fehler, vor allem in einer taktischen Einheit. Die Objekte wurden ähnlich beschrieben. Metallische Kugeln, längliche Zylinder, Würfel in Kugeln. Und ich denke, das war der Moment, in dem uns als Staffel klar wurde, wir haben es mit etwas zu tun, das wir nicht kennen. Etwas, das nicht in unser gewohntes Schema passt. Etwas wirklich Unbekanntes.
Aber man konnte sie doch wenigstens sehen, oder? Herr Graves, Sie haben vorher gesagt, dass sie unsichtbar waren. Heißt das, sie können unsichtbar sein und trotzdem auf dem Radar erscheinen? Oder sind sie in manchen Fällen auch sichtbar?
Ich wäre vorsichtig, damit zu sagen, dass sie irgendeine Art optische Tarntechnologie oder Signalsteuerung einsetzen, einfach weil ich das nicht bestätigen kann. Ich habe dafür keine direkten Beweise. Ich kann es nur beobachten. Aber auf einfache Weise ausgedrückt, es wirkt so, als hätten sie die Fähigkeit zu kontrollieren, ob wir sie sehen können oder nicht. Interessanterweise war bei dem Piloten, der sie zum ersten Mal tatsächlich gesehen hat, das Radar gerade ausgefallen. Er war dabei, es neu zu starten. Vielleicht war das also so eine Art, wir wussten nicht, dass ihr kommt. Und ihr wusstet nicht, dass wir kommen. Situation.
Das würde also im Grunde bedeuten, dass sie gewissermaßen selbst entscheiden, ob man sie sehen kann. Und wenn sie nicht gesehen werden wollen, dann tauchen sie vielleicht nur auf dem Radar oder auf anderen Sensoren auf. Aber mit bloßem Auge, mit der eigenen Sicht, würde man sie nicht wahrnehmen.
Ich wäre vorsichtig damit, diesen Objekten direkt Absichten oder bestimmte Fähigkeiten zuzuschreiben. Was ich meine, ist Folgendes. Wenn man in einem Jet fliegt, also in einem taktischen Lufteinsatz, dann sendet man mit seinem Flugzeug eine Menge Signale aus, Radarstrahlung, Funkfrequenzen und so weiter. Das ist ein starkes Signal, das leicht wahrgenommen werden kann. Wenn wir also solche Signale aussenden und das Objekt sie empfängt, könnte es vielleicht entscheiden, sich unauffälliger zu verhalten. In Situationen, in denen wir jedoch kein Radar oder keine Funkfrequenzen abstrahlen, könnten wir sie möglicherweise überraschen. Und genau in diesen Momenten sehen wir sie dann. So denke ich darüber nach. Weniger so, dass sie gezielt entscheiden, wann sie sichtbar sind und wann nicht. Letztlich wissen wir es einfach nicht. Für uns in der Staffel war das damals letztlich Alltag. Wir hatten eine Regel aufgestellt. Diese Objekte gelten als erkanntes Sicherheitsrisiko. Das heißt, es gab keinen Grund und keinen Anreiz, ihnen zu nahe zu kommen. Wir behandelten sie wie jedes andere Risiko eines möglichen Zusammenstoßes in der Luft. Wir machten einfach weiter mit unserer Arbeit. Sie waren da draußen. Und gelegentlich mussten wir unser Training abbrechen oder verlegen, weil sie in einem Bereich unterwegs waren, den wir eigentlich nutzen wollten. So lief das dann über die nächsten Jahre. 2015 gingen wir erneut auf Einsatz. An Bord der USS Theodore Roosevelt vor der Küste von Jacksonville, Florida. Wir operierten dort ausschließlich vom Schiff aus und nahmen an groß angelegten Übungen teil, um uns auf den nächsten Einsatz vorzubereiten. Und während dieser Übungen, entweder folgten uns die Objekte dorthin oder sie waren bereits vor Ort, hatten wir Dutzende solcher Vorfälle. Ich wusste damals nur, was unsere eigene Staffel beobachtete. Einer dieser Zwischenfälle war besonders auffällig. Zwei enge Freunde von mir waren zusammen in einer FA-18 unterwegs, hatten gerade ein großflächiges Luftkampfszenario abgeschlossen und entdeckten mehrere Objekte östlich des Flugzeugträgers. Sie flogen hin, um sie zu untersuchen, und dabei entstand das heute bekannte Gimbal bzw. Go Fast Video, das 2017 von der New York Times veröffentlicht wurde. Als sie zurück an Bord kamen, ging ich in den geheimen Besprechungsraum, sah mir die Aufnahmen gemeinsam mit ihnen an und sah auch, wie unser Admiral hereinkam, um sie sich ebenfalls anzusehen.
Ich frage mich nur, als Außenstehender würde ich denken, sobald ihre Vorgesetzten dieses Material sehen, kommen ein paar Männer in schwarzen Anzügen herein und sagen, das ist streng geheim, niemand darf darüber sprechen. Aber so, wie Sie das schildern, wirkt es fast wie etwas Alltägliches. Ich hätte erwartet, dass so etwas vielleicht einmal oder zweimal im Jahr passiert, dass man mal etwas sieht. Aber nach dem, was Sie erzählen, scheint es so, als wären diese Objekte ständig dort gewesen oder zumindest sehr häufig, während Sie trainiert haben.
Ja, genau so war es tatsächlich. Zumindest in der Zeit, in der wir dort im Einsatz waren. In der Flugsicherheit gibt es dafür sogar einen Begriff, Normal Sigh of Deviance. Das bedeutet, man erkennt zwar ein Problem, aber solange kein katastrophaler Zwischenfall passiert, gewöhnt man sich einfach daran, man hält das Abweichende irgendwann für normal. Und genau das haben wir getan. Wir haben uns an diese Situation gewöhnt und angenommen, dass, zumindest auf unserer Ebene, die Informationen, die wir über die Befehlskette weitergegeben und in unseren Berichten festgehalten haben, irgendwann von jemandem aufgegriffen würden. Vielleicht von der Gegenspionage, vielleicht von einer anderen Stelle, die sich dann um die Sache kümmert, und vielleicht bekamen wir nur nichts davon mit. Das war jedenfalls unsere Annahme. Die Sache spitzte sich dann zu, nachdem wir auf der Theodore Roosevelt diesen Vorfall hatten. Später habe ich durch einen meiner heutigen Berater davon erfahren, Konteradmiral Tim Gallaudet. Er war damals Chefmeteorologe der Navy in Jacksonville, Florida. Er erhielt eine E-Mail von genau jenem Admiral, der damals in den Raum kam und sich die Videos ansah. In dieser E-Mail stand sinngemäß, wir haben hier Dutzende dieser Vorfälle. Es wird bereits ernsthaft darüber gesprochen, die gesamte Übung abzusagen. Wenn irgendjemand diese Objekte betreibt, stellt das ein akutes Sicherheitsrisiko für den Flugverkehr dar. Sie müssen das sofort einstellen. Diese Nachricht ging an alle großen Kommandos an der US-Ostküste, auch an Tim. So weiß ich heute, dass es tatsächlich Dutzende Vorfälle gab. Nicht nur die, die wir selbst erlebt haben. Es war tatsächlich fast eine tägliche Erscheinung. Ich kann nicht behaupten, dass sie wirklich jeden einzelnen Tag da waren, aber nach meiner Erinnerung zu etwa 95% der Zeit, sogar bis hinunter nach Jacksonville, Florida. Und kurz gesagt, ab da beruhigte sich die Geschichte ein wenig. Wir gingen auf weiteren Einsatz, operierten vor der Küste und wir glaubten, dort wieder dieselben Objekte zu sehen. Aber es war schwer einzuschätzen, denn es gab viele Störungen und uns fehlten die Befugnisse, es richtig zu untersuchen. Irgendwann verließ ich die Staffel. Das war 2015 oder 2016 und wurde Ausbilder für fortgeschrittene Kampfpiloten in Meridian, Mississippi. Ich war also nicht mehr im aktiven Einsatz, trainierte Schüler und hatte das Thema komplett aus dem Kopf gestrichen. Dann, im Dezember 2017, saß ich zu Hause auf dem Sofa und sah plötzlich den Artikel der New York Times vom 16. Dezember. Ich bekam ein starkes Déjà-vu. Der Bericht handelte davon, dass die US-Regierung ein geheimes UAP-Untersuchungsprogramm hatte, ausgelöst durch Navy-Piloten und ihre Beobachtungen. Und ich sah in dem Beitrag genau die Videos, die ich damals in dem geheimen Besprechungsraum gesehen hatte, die Aufnahmen meiner Kameraden. Ich hörte ihre Stimmen und ich dachte mir nur, verdammt, wenn ich das so sagen darf. Mir wurde klar, das geht also immer noch weiter. Ich rief daraufhin meine Kollegen an der Ostküste an. Sie bestätigten, dass es noch immer vorkam. Es gab keine neuen Maßnahmen. Sie warteten weiterhin darauf, dass irgendetwas von oben unternommen wird. Am nächsten Tag ging ich in den Instruktorenbesprechungsraum. Dort saßen erfahrene Piloten aus Ost- und Westküste, hauptsächlich Kampfpiloten. Ich fragte, erinnert sich jemand an diese seltsamen Sichtungen an der Ostküste? Und etwa die Hälfte des Raums hob die Hand mit Kommentaren wie, ja, die Würfel, oder? Als wäre das etwas völlig Normales. Da wurde mir klar, ich kenne diese Situation von Anfang an, aber es passiert einfach nichts. Und ich dachte mir, ich bin jetzt in einer Position, in der ich weniger operativen Druck habe als die Jungs draußen. Vielleicht kann ich etwas bewirken. Vielleicht kann ich auf irgendeine Weise helfen, dieses Thema voranzubringen. Also kontaktierte ich die Leute, die die Videos veröffentlicht hatten. Ich sagte ihnen, dass ich dabei war, als die Aufnahmen gemacht wurden, dass ich die Videos gesehen hatte. Und wenn sie mehr Kontext zu den Problemen wollten, die wir mit diesen Objekten hatten, würde ich das gern erklären. Natürlich nichts Geheimes, aber ich wollte wenigstens einen kleinen Beitrag leisten, um die Sache ins Rollen zu bringen. Das war im Grunde der Moment, in dem ich beschlossen habe, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist.
Wissen Sie, Herr Graves, hier in Europa sind wir mit dem Begriff UAP nicht wirklich vertraut. Seit vielen Jahren spricht man eher über UFOs. Auch die Art und Weise, wie Regierungsstellen in den USA über das Thema sprechen, ist ganz anders als zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland ist es eher so, wenn jemand sagt, er habe etwas Seltsames am Himmel gesehen, würde man wahrscheinlich fragen, was für einen Schnaps er vorher getrunken hat. Das Thema wird also in den USA deutlich ernster genommen als bei uns oder zumindest ganz anders. Deshalb frage ich mich, wählen diese Objekte gezielt aus, wo sie fliegen? Tauchen sie nur in der Nähe von Navy-Einheiten auf und verschonen vielleicht andere Regionen, etwa Europa? Und könnten Sie uns zunächst einmal erklären, worin eigentlich der Unterschied zwischen einem UFO und einem UAP besteht?
Ich denke, wir alle kennen den Begriff unidentifiziertes fliegendes Objekt. Der ist schon sehr lange im Umlauf, aber auch der Begriff UAP existiert tatsächlich schon eine Weile. Ich komme gleich dazu. Es gibt sowohl technische als auch gesellschaftliche Gründe, warum sich die Terminologie im Laufe der Zeit geändert hat. Der gesellschaftliche Grund ist das Gepäck, das der Begriff UFO mit sich bringt. Genauso, wie Sie es beschrieben haben. Wir sind, bewusst oder unbewusst, daran gewöhnt worden, UFOs mit Unterhaltung oder Science Fiction in Verbindung zu bringen, nicht mit etwas Reellem. So wurde es von den Medien seit Jahrzehnten dargestellt, seit den ersten Geschichten über außerirdische und seltsame Flugobjekte. Dadurch hat das Wort UFO heute sehr viel kulturelles Gewicht und man bekommt genau die Reaktion, die Sie genannt haben. Wie viel Schnaps haben Sie getrunken, wenn Sie sowas gesehen haben? Der Begriff UAP, das steht für Unidentified Anomalous Phenomenon, also unidentifiziertes anomales Phänomen, ist dagegen neutraler und breiter gefasst. Er trägt nicht dieses ganze Vorurteil mit sich herum. Für die meisten Menschen ist er neu und muss erst erklärt werden. Aber genau das ist der Vorteil. Man kann ihn sachlich und rational definieren, ohne all die Assoziationen, die der Begriff UFO automatisch auslöst. Der technische oder politische Grund für den Wechsel ist, dass das Thema in den USA inzwischen auch gesetzlich und organisatorisch verankert ist. Es geht um Richtlinien und Zuständigkeiten innerhalb von Regierungsbehörden, also darum, wer welche Informationen freigeben darf oder nicht, basierend auf rechtlichen Definitionen. Der Begriff UFO ist dabei zu eng gefasst, weil er sich nur auf fliegende Objekte bezieht. Aber Objekte im Weltraum fliegen nicht im herkömmlichen Sinne und auch unter Wasser gilt das nicht. Deshalb brauchte man einen weiter gefassten Begriff, der alle Bereiche abdeckt. Also Luftraum, Weltraum und Unterwasserraum. In diesem juristischen Sinn eröffnet UAP also die Möglichkeit, das Thema über verschiedene Einsatz- und Beobachtungsbereiche hinweg zu behandeln, sei es bei der Space Force oder in anderen militärischen Domänen.
Okay, ich verstehe. Seit dem erwähnten Artikel der New York Times Was hat sich seitdem in den USA wirklich verändert? Was hat sich ganz konkret daran geändert, wie Politik, Militär und auch die breite Öffentlichkeit heute mit diesem Thema umgehen?
Kurz gesagt, das sogenannte Overton Window hat sich verschoben, also der Rahmen dessen, worüber man öffentlich sprechen kann. Das Stigma rund um das Thema ist deutlich kleiner geworden. Man kann heute viel rationaler darüber diskutieren. Und das Thema ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ich denke, den meisten ist inzwischen klar, dass es hier um ein echtes Risiko für die Flugsicherheit und möglicherweise auch für die nationale Sicherheit geht. Und an dieser Stelle ist es wichtig, kurz innezuhalten. Meine Organisation, Americans for Safe Aerospace, trifft keine Annahme darüber, was diese Objekte tatsächlich sind. Wir sagen nicht, dass das Außerirdische sind oder irgendetwas in der Art. Wir wissen es schlicht nicht. Die einzige Annahme, die wir treffen, ist, dass diese Objekte Fähigkeiten zeigen, die über dem aktuellen Stand der Technik liegen. Und das kann vieles bedeuten. Es könnten geheime US-Programme sein oder Technologien eines gegnerischen Staates, der uns in bestimmten Bereichen überholt hat. Oder auch etwas völlig anderes, das wir derzeit einfach noch nicht verstehen können. In jedem dieser Fälle ist es aber enorm wichtig zu wissen, was sich im eigenen Luftraum befindet, sei es aus Gründen der nationalen Sicherheit, der Flugsicherheit oder auch aus rein wissenschaftlichem Interesse. Und ich würde dem deutschen Landwirt, den Sie vorhin erwähnt haben, sagen, schauen Sie sich doch nur an, was gerade in Europa passiert. Mit kleinen Drohnen, mit unbemannten Fluggeräten, mit Angriffen, Aufklärung oder Störungen von Kommunikation und Infrastruktur. Das sind reale Themen, die uns betreffen. Und deshalb sollten wir diese Dinge ernst nehmen, egal was sich am Ende als Erklärung für diese unidentifizierten Objekte herausstellt.
Ja, absolut, da stimme ich Ihnen zu. Aber in den europäischen Medien ist es im Moment oft so, man hat jetzt einen Sündenbock und das sind die Russen. Alles sind russische Drohnen, die Russen beobachten uns, wir müssen uns auf die Russen vorbereiten. Das ist im Grunde das, was man hier täglich hört. Manche sagen sogar, das sei bereits eine Vorbereitung auf einen kommenden Krieg zwischen der NATO und Russland. Aber ich vermute, in diesem Fall geht es um etwas anderes. Und lassen Sie mich noch etwas fragen. Wäre es nicht äußerst beunruhigend, wenn Sie nicht wissen, was diese Objekte sind und sich am Ende herausstellen würde, dass es sich tatsächlich um eine Technologie aus Russland, China oder einem anderen Land handelt, also nicht aus den USA? Das würde ja bedeuten, dass diese Nationen technologisch Lichtjahre voraus sind. Wie kann die US Navy da so gelassen reagieren? Nach dem Motto, ja, wir haben in den letzten Monaten Dutzende davon gesehen. Das könnte doch potenziell eine Waffe sein, die weit größere Auswirkungen hätte als alles, was die USA derzeit besitzen.
Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Genau das war auch mein Hauptantrieb, als ich begonnen habe, öffentlich über dieses Thema zu sprechen. Aber die Realität ist, das, was wir an der US-Ostküste und auch anderswo beobachtet haben, passt einfach nicht zu dem Verhalten, das man von China oder einem anderen gegnerischen Staat erwarten würde. Wenn ein Land tatsächlich über eine bahnbrechende Technologie verfügen würde, würde es sie nicht über unserem eigenen souveränen Luftraum einsetzen, über unserem Territorium, um über Jahre hinweg relativ unbedeutende strategische Informationen zu sammeln. Das Risiko wäre viel zu groß, dass wir eines dieser Objekte abschießen, analysieren, die Technologie verstehen und dann selbst einsetzen könnten. Das wäre ein völlig unverhältnismäßiges Risiko für einen Gegner. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass alles, was Menschen in Europa oder anderswo beobachten, nichts mit Russland oder China zu tun hat. Natürlich gibt es dort viele Aktivitäten und Entwicklungen, aber die spezifischen Flugmanöver und das Verhalten der Objekte, die wir über einen langen Zeitraum in den USA gesehen haben, sind einfach nicht typisch für das Vorgehen einer Nation, die heimlich eine fortschrittliche Technologie testet.
Im Jahr 2023 fand im US-Kongress eine große Anhörung zum Thema UAPs statt. Welche Rolle haben Sie persönlich bei dieser Anhörung gespielt und welche konkreten Ergebnisse oder Veränderungen sind daraus hervorgegangen?
Genau. Ich hatte die Ehre, 2023 gemeinsam mit David Grusch und David Fravor an dieser Anhörung teilzunehmen. Sie haben ja heute schon ein wenig über meine eigenen Erlebnisse und die meiner Staffel gehört. Aber seitdem ich begonnen habe, öffentlich über das Thema zu sprechen, habe ich hunderte weitere Berichte erhalten. Inzwischen haben wir in unserer Organisation über 1000 dokumentierte Fälle von Veteranen, aktiven Militärangehörigen, zivilen Piloten und auch aus der allgemeinen Bevölkerung. Und einige dieser Fälle sind wirklich außergewöhnlich, oft mit mehreren unabhängigen Beobachtern und Messdaten, die sich gegenseitig bestätigen. Als ich also zu dieser Anhörung ging, war mein Ziel nicht nur, über meine eigenen Erfahrungen zu sprechen, sondern aufzuzeigen, dass es sich hier um ein weit größeres Phänomen handelt, eines, das viele betrifft. Nicht nur eine einzelne Jagdstaffel an der Ostküste, sondern Piloten im ganzen Land, Beobachtungen in der Nähe von Nuklearanlagen und Sichtungen durch die Bevölkerung. Oft lassen sich dabei Daten aus verschiedenen Quellen miteinander abgleichen, etwa was ein Pilot sieht und was jemand am Boden beobachtet. Das macht solche Berichte sehr wertvoll, auch wenn man Laienberichte sonst oft schnell abtut. Mein Anliegen bei der Anhörung war daher, den Abgeordneten klarzumachen, dass es hier sowohl um nationale Sicherheit als auch um Flugsicherheit geht und dass das ein andauerndes, alltägliches Problem ist, für das es bislang keine klaren Lösungswege gibt. Nach der Anhörung traf ich mich mit mehreren Abgeordneten, um zu besprechen, wie man das konkret angehen kann. Wir hoffen, Sie bei einem Gesetzesvorschlag beraten zu können, der den Titel Safe Airspace for Americans Act trägt. Also das Gesetz für sicheren Luftraum für Amerikaner. Dieses Gesetz soll ein bestehendes Meldesystem für Flugsicherheitsvorfälle, das von der NASA betrieben wird, das Aviation Safety Reporting System, erweitern. Piloten vertrauen diesem System bereits und es würde so angepasst, dass künftig auch UAP-Sichtungen standardisiert gemeldet werden können, branchenweit in der gesamten US-Luftfahrt. Außerdem soll die NASA-Piloten regelmäßig über das System informieren und im Umgang damit schulen. Ein besonders wichtiger Punkt: Das Gesetz würde UAP-Meldungen offiziell als Arbeitsschutzthema einstufen, also als Sicherheitsvorfälle am Arbeitsplatz. Damit wären Piloten, die so etwas melden, durch bestehende Whistleblower- und Arbeitsschutzgesetze geschützt. Denn derzeit wollen viele Piloten solche Vorfälle nicht melden oder öffentlich machen. Nicht nur wegen des noch immer vorhandenen Stigmas, das hat sich zwar deutlich gebessert, sondern vor allem aus Angst vor Konsequenzen ihrer Arbeitgeber. Einige Piloten haben sogar Unterlassungsschreiben bekommen, nachdem sie über das Thema gesprochen haben. Dieser Gesetzentwurf wurde inzwischen mit Pilotengewerkschaften und Vertretern der Luftfahrtbranche abgestimmt und viele sind optimistisch. Er wurde kürzlich von den Kongressabgeordneten Glenn Grothman und Robert Garcia eingebracht. Und wir arbeiten derzeit daran, dass er im Laufe dieses Jahres verabschiedet wird.
Und wir haben jetzt viel über Enthüllungen und jahrzehntelange Geheimhaltung gesprochen. Im Allgemeinen würde ich sagen, behalten Regierungen Dinge dann für sich, wenn es entweder um sensible militärische oder strategische Forschung geht oder wenn sie etwas vertuschen wollen. Warum, glauben Sie, wurde dieses Thema so lange geheim gehalten?
Ja, wissen Sie, man könnte wahrscheinlich den ganzen Tag über die verschiedensten Gründe sprechen, warum Regierungen so handeln. Es gibt auch Untersuchungen dazu, etwa von Leuten wie Dr. Hal Puthoff, der beschrieben hat, dass er an Bewertungen darüber beteiligt war, welches gesellschaftliche Risiko oder welchen Nutzen eine Offenlegung solcher Informationen hätte. Wie gesagt, allein darüber könnte man wahrscheinlich ein ganzes Buch schreiben. Aber im Kern ist es, denke ich, ziemlich einfach. Die Möglichkeit, durch Rückentwicklung solcher Technologien einen strategischen Vorteil zu gewinnen, wiegt aus Sicht der Entscheidungsträger schwerer als das öffentliche Interesse an Transparenz. Zumindest so stelle ich mir die Denkweise auf dieser Ebene vor. Nicht, dass ich persönlich damit einverstanden wäre. Und wenn man das Ganze dann noch zu einem kulturellen Thema macht, das mit einem gewissen Stigma behaftet ist, kann man damit gleichzeitig auch das Interesse anderer Nationen an diesem Thema steuern oder bremsen.
Herr Graves, da Sie Gründer und Vorsitzender von Americans for Safe Aerospace sind und, wie Sie gesagt haben, mehr als 1000 Berichte über UAP-Sichtungen gesammelt haben, was ist Ihr aktuelles Fazit? Wie lautet Ihre Einschätzung? Womit haben wir es hier tatsächlich zu tun?
Ja, gute Frage. Ich möchte vorwegnehmen, dass wir nicht alle Antworten haben. Und genau daran arbeiten wir als Organisation, um mehr zu verstehen. Aber ich bin mir zu über 90% sicher, dass es sich um ein weltweites Phänomen handelt, das unter Wasser, in der Atmosphäre und sogar im Weltraum auftritt. Was auch immer dieses Phänomen ist oder welche Technologie dahinter steht, es zeigt Fähigkeiten, die weit über dem aktuellen Stand der Technik liegen. Mindestens 10 bis 15 Jahre weiter als alles, was derzeit auf dem Reißbrett existiert. Und ich möchte wissen, was ist das? Wie funktioniert es? Woher kommt es? Und wer betreibt es?
Das ist auf jeden Fall eine Antwort. Aber, und ich weiß, Sie müssen bei so einer Frage wahrscheinlich vorsichtig sein. Muss es Ihrer Ansicht nach unbedingt außerirdische Technologie sein? Oder könnte es zum Beispiel auch etwas ganz anderes sein? Etwa etwas aus einer anderen Dimension, das wir nur gelegentlich wahrnehmen? Viele Menschen stellen sich ja sofort vor, dass Außerirdische aus einem Raumschiff steigen. Das ist wahrscheinlich ein Bild, das uns Hollywood über Jahrzehnte eingepflanzt hat. Aber es muss doch nicht zwangsläufig außerirdische Technologie sein, oder?
Wenn man sich also die andere Möglichkeit anschaut, also was es sein könnte, wenn es nicht von uns stammt, dann muss ich sagen, ich persönlich habe keinen wissenschaftlichen Rahmen. Und ich kenne auch niemanden, der einen hat, um so etwas eindeutig zu identifizieren. Es gibt keine beobachtbaren Daten oder gar Proben von etwas, das man zweifelsfrei einem anderen Sternensystem zuordnen könnte. Selbst wenn wir etwas sehen, das sich auf extrem ungewöhnliche Weise verhält, etwa scheinbar einfach aus dem Nichts auftaucht, dann kann man nur spekulieren. Ist das vielleicht eine hochentwickelte Art, Raum und Zeit so zu manipulieren, dass man sich über große Distanzen bewegt und scheinbar augenblicklich an einem anderen Ort erscheint? Oder handelt es sich um etwas, das aus einer anderen Falte des Universums kommt, aus einem Bereich, den wir wissenschaftlich schlicht noch nicht begreifen können und für den uns die Begriffe fehlen? Ehrlich gesagt glaube ich, dass wir derzeit gar nicht über das wissenschaftliche Verständnis verfügen, um das wirklich einordnen zu können. Ich versuche also nicht ausweichend zu antworten, aber ich weiß schlicht nicht, wie man hier eine klare Unterscheidung treffen sollte. Vielleicht handelt es sich auch um etwas, das völlig außerhalb unseres derzeitigen Vorstellungsvermögens liegt. Etwas, das wir nicht einmal benennen könnten, weil unser technologisches und theoretisches Wissen einfach noch nicht weit genug ist, um überhaupt in die richtige Richtung zu zeigen.
Ja, das ergibt Sinn. Als ausgebildeter Luft- und Raumfahrtingenieur sind Sie es ja gewohnt, Probleme rational, methodisch und auf Basis von Beweisen zu analysieren. Wir leben nun aber in einer Zeit der künstlichen Intelligenz, in der wir täglich mit täuschend echten Fake-Videos und manipulierten Inhalten in den sozialen Medien konfrontiert werden. Ich meine, Sie haben das sicher auch gesehen und Sie werden von Tag zu Tag besser. Noch vor 3 oder 4 Monaten konnte man bei solchen Aufnahmen oft klar erkennen, dass etwas nicht stimmt, etwa an den Bewegung der Hände. Aber inzwischen wird das immer schwieriger. Welche Kriterien verwenden Sie also, um zu entscheiden, ob ein Bericht oder sagen wir ein neu eingereichtes Video, eine Beobachtung wirklich ernst zu nehmen ist oder nicht?
Ja. Da haben Sie völlig recht. Im Moment befinden wir uns wirklich in einer Art digitalem Wilden Westen. Viele Menschen verstehen die sicherheitstechnischen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz noch gar nicht, geschweige denn, was das alles für soziale Medien bedeutet. Der normale Nutzer weiß oft kaum noch, was echt ist und was nicht. Genau deshalb, denke ich, braucht es Organisationen wie Americans for Safe Aerospace. Jetzt und erst recht in Zukunft, wenn das alles noch komplexer wird. Ich glaube, dass sich die technischen Möglichkeiten, KI-generierte Inhalte zu erkennen, in etwa gleich schnell entwickeln werden wie die, solche Fälschungen zu erzeugen. Aber für uns geht es ohnehin nicht nur um ein einzelnes Bild oder Video. Wir betrachten immer den gesamten Kontext. Wenn wir also Berichte sichten und bewerten, dann schauen wir, wie stark lässt sich das Geschehen durch andere Daten oder Zeugen bestätigen? Welche weiteren Informationen existieren? Radardaten, Sensoraufzeichnungen, Flugbewegungen. Wie glaubwürdig ist die Person, die den Bericht einreicht? Wie belastbar sind die Daten, die sie liefert? Und ergibt das alles in sich Sinn? Deshalb stoßen wir gar nicht so sehr an die Grenze der Frage, ist das Video echt oder nicht? Denn der Gesamtkontext zeigt ziemlich klar, ob jemand versucht, uns zu täuschen oder nicht. Und ehrlich gesagt, es sind nur extrem wenige Fälle, in denen Menschen uns wirklich Unsinn schicken. Die meisten, die sich an uns wenden, sind Leute, die oft seit Jahrzehnten mit ihrer Geschichte leben, manche seit 40 oder 50 Jahren, und bisher nur ihrem Ehepartner davon erzählt haben. Sie spüren jetzt, dass sich die öffentliche Haltung geändert hat und sie vielleicht endlich ernst genommen werden. Andere wiederum sind Menschen, die erst vor wenigen Wochen oder Monaten etwas erlebt haben und versuchen, das zu verstehen. Wir bauen innerhalb unserer Organisation derzeit Systeme auf, die all diese unterschiedlichen Datenquellen automatisch zusammenführen können. Nicht nur Zeugenaussagen oder Sensordaten, sondern auch externe Informationen wie Wetterdaten, Sternenkarten oder Drohnenaktivitäten. So wollen wir unseren Analysten bessere Werkzeuge an die Hand geben, um echte Phänomene von Fälschungen zu unterscheiden. Gerade jetzt, wo die Möglichkeiten zur Manipulation ständig zunehmen.
Herr Graves, wir selbst sind ein Unternehmen für Finanzanalyse. Wir analysieren Kapitalmärkte und entwickeln Vorhersagen über die zukünftige Entwicklung der analysierten Assets. Wenn man Sie nun bitten würde, eine ähnliche Art von Prognose zu erstellen, wie erwarten Sie, dass sich das Thema UAPs in den kommenden 5 Jahren entwickelt?
Absolut. Also, selbst jetzt schon sehe ich Entwicklungen. Es gibt Hedgefonds, die spezielle ETFs auflegen, zum Beispiel für Verteidigungsunternehmen, von denen sie annehmen, dass sie entsprechende Technologien oder Materialien besitzen. Da sieht man schon, dass das Thema Aufmerksamkeit in Wirtschaft und Finanzwelt bekommt. Vielleicht ist das in diesem Fall mehr Marketing als Realität. Aber es zeigt, dass ein wachsendes Ökosystem von Organisationen, große wie kleine, zunehmend daran interessiert ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das liegt nicht nur an klassischen fliegenden Scheiben oder UFOs, sondern an der grundsätzlichen Unsicherheit im Luftraum. Mit der Zunahme von kleinen Drohnen, Elektroluftfahrzeugen und neuen Technologien in den USA muss die gesamte Infrastruktur der FAA angepasst werden, um diese neue Art von Flugverkehr zu managen. Wir wissen noch nicht, wie die Lösungen genau aussehen werden, aber es wird viele Chancen und Anforderungen im Bereich Datenmanagement geben, um diese Objekte zu verfolgen und zu steuern. UAP werden dabei eine zentrale Rolle spielen. Auch im Verteidigungsbereich gibt es konkrete Anwendungen. Ich spreche derzeit mit Forschern in der Ukraine, die aktiv mit dem Militär zusammenarbeiten, um Entscheidungen wie Schießen oder Nichtschießen zu treffen, weil sie so viele UAPs zusammen mit russischen Drohnen erfassen müssen. Das zeigt, diese Phänomene sind Herausforderungen, die direkt in bestehende militärische Infrastrukturen passen und verbessert werden müssen. Wenn wir etwas weiter in die Zukunft schauen, 5, 6 Jahre, werden sich die Dinge durch den Fortschritt in der künstlichen Intelligenz noch schneller entwickeln. Die Marktfolgen einer neuen, von UAPs inspirierten Technologie könnten denen von KI-basierten Technologien sehr ähnlich sein. Im Finanzbereich bedeutet das, dass man sich auf mehr Black-Swan-Ereignisse einstellen muss, also unerwartete, weitreichende Ereignisse, und gleichzeitig die Flexibilität haben muss, solche Chancen schnell zu erkennen und zu nutzen. Es geht nicht nur darum, sie einzuschätzen und in ein Portfolio einzuordnen, sondern die Weitsicht zu haben, sie in dem Moment zu erkennen, indem sie auftreten.
Das ist sehr interessant, besonders was Sie über die Ukraine gesagt haben. Wollen Sie damit sagen, dass dort ähnliche Sichtungen stattfinden? Dass also Soldaten auf beiden Seiten, sowohl Russen als auch Ukrainer, ähnliche Beobachtungen machen? Ich meine, Sie wissen ja genau, wie sich Drohnen bewegen und wie schnell sie sind. Aber auch Sie sehen diese kugelförmigen Objekte, die sich ganz anders verhalten.
Die Informationen deuten darauf hin, dass diese Objekte in relativ niedriger Höhe über den Kampfgebieten auftauchen. Wir mussten das Material zensieren, aber ja, sie haben Daten, sie haben Videos und ich habe sie selbst gesehen.
Haben Sie schon von Fällen gehört, in denen diese Objekte tatsächlich in irgendeiner Form angegriffen hätten oder vielleicht versucht haben, Kontakt aufzunehmen, also etwa, dass sie herunterfliegen oder irgendwie Informationen übermitteln? Oder wirkt es bislang immer so, als würden sie einfach nur über uns hinwegfliegen und uns beobachten?
Es gibt einen Fall. Dabei ging es zwar nicht um eine Art Informationsaustausch, aber er ist dennoch bemerkenswert. In Afghanistan war ein Konvoi unterwegs, 5 Fahrzeuge, jeweils mit etwa 5 Soldaten besetzt. Sie fuhren schon länger, als sie plötzlich Lichter am Himmel sahen, die sich wie in einem Luftkampfmanöver gegenseitig umkreisten. sehr weit oben, fast schon im Weltraum. Sie beobachteten dieses Phänomen etwa 30 Minuten lang, bis sich eines der Lichter zu stabilisieren schien. Dann wurde es heller und bewegte sich langsam in ihre Richtung. Es war schwer zu erkennen, aber schließlich kam dieses Objekt immer näher, bis auf etwa 5 Meter Abstand. Es umkreiste den gesamten Konvoi. Die Soldaten hielten an und stiegen aus. Sie beschrieben das Objekt als etwa 3 Meter groß, kugelförmig, wie eine glitzernde Diskokugel, mit vielen Facetten, reflektierend und mit eigenem, mehrfarbigem Licht. In diesem Fall gab es, wie Sie sagen würden, keinen Informationsaustausch oder eine Art Kontaktaufnahme. Aber manchmal beobachtet man Objekte, die zunächst sehr weit entfernt sind und dann plötzlich deutlich näher kommen. Und ja, es gibt auch diese weicheren, subjektiveren Erlebnisse. Ich habe im Laufe der Zeit mit vielen Menschen gesprochen, erfolgreiche Geschäftsleute, Technologen, aber auch ganz normale Bürger, die behaupten, sie hätten in irgendeiner Form nicht-verbale Kommunikation oder eine Art Eindrücke von diesen Phänomenen erhalten. Ich selbst habe allerdings keine Möglichkeit, solche Fälle wissenschaftlich zu bewerten. Ich bin eher ein technischer, analytischer Typ, kein Psychologe. Ich verstehe die Mechanismen des Gehirns nicht gut genug, um das fundiert beurteilen zu können. Aber es ist auffällig, dass sich dieses Muster wiederholt. Es gibt eine bestimmte Kategorie von Objekten in unseren Daten, bei der etwa 30% der Zeugen berichten, sie hätten vor der Sichtung ein sehr starkes Gefühl gehabt, gleich etwas zu sehen. So stark, dass sie den Fernseher ausschalteten, nach draußen gingen oder ihr Auto anhielten, einfach weil sie spürten, dass etwas passieren würde.
Das heißt, sie haben so etwas wie eine emotionale Reaktion, ein Gefühl, das ihnen signalisiert, dass gleich etwas passieren wird und sie hinschauen sollten.
Ich würde es nicht wirklich als emotionale Reaktion beschreiben, eher wie eine Vorahnung. Es ist nicht so, dass die Menschen plötzlich ein starkes emotionales Bedürfnis hätten, etwas zu tun, sondern eher eine plötzliche, intensive Neugier. So, als wüssten sie einfach, dass gleich etwas passieren wird. Ich selbst habe das nie erlebt, aber ich möchte das klarstellen. Niemand hat es mir als emotionales Erlebnis beschrieben, eher als eine Art Eingebung.
Ja, Herr Graves, meine letzte Frage. Für Menschen, die mehr über dieses Thema erfahren und Ihre Arbeit genauer verfolgen möchten, wo können Sie Informationen über Sie, Ihre Organisation und das Thema im Allgemeinen finden?
Ich würde die Leute einfach auf unsere Website verweisen, safeaerospace.org. Das ist die Seite von Americans for Safe Aerospace. Dort kann man mehr über unsere Arbeit erfahren und auch einige unserer Fälle nachlesen. Wir haben begonnen, sie zu veröffentlichen. In den letzten Jahren haben wir diese Fälle bereits mit Bundesbehörden, Mitgliedern des Kongresses und verschiedenen Ausschüssen geteilt. Jetzt ist unserer Meinung nach der richtige Zeitpunkt gekommen, auch die Öffentlichkeit zu informieren und zu motivieren, so wie diese Daten bereits Verantwortliche in Regierung und Militär motiviert haben. Auf der Website können Sie die Berichte einsehen, sich anmelden und unsere Arbeit unterstützen.
Vielen Dank. Zunächst einmal war dies das erste englischsprachige Interview, das wir überhaupt auf diesem Kanal geführt haben. Es war sehr, sehr interessant, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank, Herr Graves.
Das war mir eine große Freude. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.